religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
You know, wonderful, surrounded by these brothers of talent, like the man called Val Bennett on tenor saxophone, along with the man, the great producer, Kay Hudson around. Studio kind of real cloudy, like I say, as I bring back this musical disc called Dynamic Fashion Way, third version of the old fashion way. Get in the groove and don't be rude. So brother, you'll be real cool when I spin musical disc of today. It could be only by special request that I do so. The great old-fashioned way played back. By special request of dynamic fashion way. Like I remind you that the studio will be real cloudy. So you stick around and see what the king now putting down, the man Kay Hudson on the scene. With my musical disc of dynamic fashion.
Scene. I know see I and I run all of that scene. We be a pop down every other little thing in your fence. I feel it scene. Heart a beat up because I know see we are the top celebrity sound. Scene Messiah Sound System.
Ich wache auf mit derart böser Lau, ne? Dass ich gleich irgendeinen in die Fresse hau, hä? Und ihm die blöden Knochen breche. Und ihm ein Schmerzensgeld dafür nicht bleche, der widerlichen Sau, sondern ihm noch eins in die Eier zwie, blö, dass er vom Stuhl fliegt mit der Fresse auf die, le, und ihm sein arrogantes Grinsen vergeht und wirklich keiner mehr noch hinsehen will auf das dumme Vieh. Wenn ich ihm dann in die Visage ping, kle, und ihm beim höchst mühsam Weghinken zuwingen, ke? Und langsam gute Laune kriege, weil mir das gut tut, wenn ich wen besiege, ist klar, der Tag haut hin. Es ist der Humanist, ja der Ästhet, der weiß, was gute Laune ist und wie sie geht.
Wir sind hier vielleicht überhaupt das letzte Mal zusammengekommen, um über die ganze Geschichte mit der Arbeit, der Lohnarbeit, der abhängigen Beschäftigung, der Scheinselbstständigkeit und wie der ganze Unrat heißt, in einer Weise nachzusinnen, die so tut, als handle es sich bei dieser Sache um, wie sagt man, Probleme. Es sind keine Probleme. Das alles ist geregelt, es geht so weiter. Der umfangreiche Gerätepark an Vorrichtungen und Applikaturen, der einst nötig schien, um die Sache erträglich zu machen, vom Tarifrecht bis zur gesetzlichen Krankenversicherung, wird allmählich geschliffen, gestrichen und auf das Lebens- und je nach Verwertbarkeit der individuellen Arbeitskraft erhaltende Minimum. Und die Antwort derjenigen, die nichts zu erben haben, lautet, dass man vielleicht in Zukunft eher besser irgendwo auf dem Laptop rumklackert, weil das nämlich die Freiheit ist, die wir meinen. Zwar streiken vielleicht irgendwo noch ein paar verknarzte Lokführer weitgehend sinnlos auf den Titelseiten irgendwelcher Tageszeitungen herum und warten auf das Christkind, aber der Deckel ist drauf, die Frage langweilt, wir sind im Reinen. Hören wir doch auf, die Hände zu ringen und überlassen die Moral den Engeln und den Spatzen. Was soll's? Selbstverständlich ist eine Gesellschaft unanständig, in der jemand mehr Wohnraum besitzt, als bewohnen kann. Wo Behausungen also leer stehen, damit beim Finanzamt Verluste angegeben werden können, in deren Schatten anderswo im warmen, feuchten und unsichtbaren große Gewinne gedeihen, auf das jemand seine Kraft in Sachen steckt, die man mit mehr Ertrag verkaufen kann als Rohmaterial plus Vergütung der genannten aufgewendeten Kraft den sogenannten Arbeitgeberkosten. Na und, wer weiß das nicht? Und selbstverständlich ist eine Gesellschaft schweinisch, die einerseits für ihre Spitzensportler Laufschuhe mit eingebauten Dämpfungscomputern bereitstellt, andererseits aber alten Frauen mit Glasknochen die Zuzahlung zum sicheren Rollstuhl verweigert und einen Pflegenotstand erträgt, für den sich tollwütige Affenhorden schämen müssten. Und selbstverständlich ist eine Gesellschaft obszön, in der Zahlungsmittelengpässe, Liquiditätskrisen und Bankenbeben vorkommen, weil, wie im Sommer und Winter 2007 bis 2008 geschehen, plötzlich deutlich wird, dass Kredite, die man armen Amerikanern in irgendwelchen Elendsvierteln aufgeschwatzt hat, damit sie sich Eigenheime kaufen, die sie sich unmöglich leisten können, tatsächlich nicht zurückgezahlt werden. Und selbstverständlich ist eine Gesellschaft widerlich, die all diese Dinge sogar in ihren leidlich gepolsterten Gewinngegenden zulässt, vom Elend der sogenannten Peripherie, den Darker Nations, den trüben Völkern, will man eh längst nichts mehr hören. Aber was willst du machen? Den 10 Geboten mit dem Knüppel Geltung verschaffen? Nehmen wir also an, dass das alles stimmt, was wir da dauernd erfahren, dass die Arbeitsgesellschaft endet. Dass in den größeren deutschen Städten schon nur noch 50% der Menschen einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen und der Rest irgendwo von Almosen, digitaler Tagelöhnerei und Huba-Buba sein Dasein fristet. Und nehmen wir ferner an, dass diese Aufhebung der Phase, in der es hieß, der Ernst des Lebens, das ist die Maloche, auch ihr Gutes hat und dass die ganzen Ich-AGs nicht einfach dasselbe sind wie die herumziehenden Wanderarbeiter aus einer Zeit, als die Leute allmählich vom Land in die Stadt gesogen wurden, um dort das berühmte, ich weiß nicht, vielleicht erinnert man sich noch an das Wort hier und da, Proletariat zu vervollständigen. Mobilität kann ja auch Flüchtling heißen, dann landet man manchmal am Zaun. Außerhalb muss es auch nicht schöner sein als innerhalb. Egal, sagen wir doch, es stimmt, der Ernst des Lebens ist vorbei. Und was kommt jetzt danach? Nach der Arbeit, stellt man fest, findet eine Regression statt. Plötzlich ist man wieder in der Schule, jedenfalls in der Kindheit. Man wird belehrt, man wird beaufsichtigt, man kriegt eine reingesemmelt, wenn man die Herde verlässt. Wer heute auf Anstand pocht, findet sich auf Seiten des abscheulichsten Puritanismus wieder, der je seit den Tagen, als Tugend noch eine Losung bürgerlicher Revolutionäre war, irgendwo auf der Welt seine verklemmten Wahnvorstellungen hat ausleben dürfen. Man könnte vermuten, dass diese neuen Sitzsamkeitsidioten, die Nichtraucher, die Helmut Schmidt anzeigen, weil er pafft, die Kopierschutzverfolger und der ganze übrige Schrott einfach das darstellen, was von den sogenannten sozialen Bewegungen der 1980er Jahre übrig geblieben ist, die damals in den Grünen zusammengefunden haben. Da war es auch schon so, dass ein neues Epos propagiert wurde, um die Degeneration des Gemeinwesens zum reinen Hauen und Stechen abzuwehren. Also wenn man seinerzeit etwa auf die ganze Ökologieproblematik aufmerksam wurde, dann hieß der individuell ethische Appell, der daraus folgte, dann eben: trenne deinen Müll alphabetisch nach Vornamen sortiert und wasche deinen Puddingbecher 7x70x aus, auch wenn nebenan der Chemiekonzern die schönsten Seuchen tonnenweise in den Fluss kippt. Das soll deine Sorge nicht sein. Hauptsache, der liebe Gott schaut mit Wohlgefallen auf deinen hölzernen Müslilöffel. Moral statt Politik. Okay, lasst uns die soziale Frage dadurch lösen, dass wir die Menschheit in sogenannte Randgruppen unterteilen und die kriegen dann alle neue Lehrer und Therapeuten. Für die Frauen gibt es eine Frauenbeauftragte, für die ausländischen Mitbürger auch irgendeinen Referenten und überhaupt geht es nicht etwa darum, die Gesellschaft insgesamt anders einzurichten, sondern darum, dass jede Minderheit mal zu Wort kommt und sich ernst genommen fühlt. Und zwischendurch fordert Roland Koch alle Abschieben, die Scherereien machen. Und die erfolgreichste Minderheitenpolitik, die es gibt, nämlich die des Kapitals, die dann etwa der Minderheit der Medienkonzernchefs dient, verordnet Knast für Raubkopierer. Stimmt ja alles. Die Rechtebesitzer, das ist nun wirklich eine kleine Minderheit, die Mehrheit dagegen soll das Zeug angucken oder sich anhören und dafür was berappen. Und die Gegner kommen uns wieder mit ethischen Schnapsideen statt Politik. Zum Beispiel: Information wants to be free, freier Zugang zu allen für alle. Schön und gut, aber es sind natürlich wieder die entrechteten wirklichen Urheber, Künstlerinnen und so fort, die dann in noch größerer Abhängigkeit von etwa Konzertveranstaltern gedrängt werden, weil sie von den Lizenzen für ihr Zeug nicht mehr leben können. An den Einzelheiten rumzudrehen, wenn ansonsten die Besitzverhältnisse nicht angetastet werden, führt eben immer dazu, dass die ohnehin Ausgeraubten und Abgezogenen noch ein bisschen effektiver ausgeraubt und abgezogen werden. Aber wem erzähle ich eigentlich diesen langweiligen marxistischen Binsenschnuckus schon wieder? Ich komme mir ja schon ganz doof dabei vor.
Thank you. beyond your obstruction. Or perhaps even your downfall. I cannot agree.
Laue Fete, fünf Leute sitzen auf dem Heizkörper, die Küche ist proppenvoll, Aschenbecher sind wie immer zu knapp, Sven Mark und Lara kneten Nudelsalat, da treffen sich zwei Leute beim Studium der Buchrücken. Machst du so? Du, ich bin da in so einem Projekt. Damit ist das Wort gefallen, das mich immer so ausgrenzt. Die Leute sind zwar weder bei der NASA noch bei der Spionage, das weiß ich mittlerweile, aber dieses Zauberwörtchen gibt ihrem augenblicklichen Betätigungsfeld ein Gewicht und eine Dimension, die mir noch heute leichte Schauer über den Rücken jagen. Irgendwie verbinden sich für mich mit diesem Wort Begriffe wie Rote Kapelle oder Unternehmen Barbarossa. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Das Wort allein macht es allerdings noch nicht. Man muss auch seine wenigen, aber unverzichtbaren Trabanten kennen. Ein Projekt wird grundsätzlich angeleiert, anschließend verschärft durchgezogen und erst dann kann es auf dieser oder jener Schiene laufen. Auch wenn die meisten Projekte eher hoppeln, verfügt dieses Wort über eine Aura, die geradezu entwaffnend ist. Ist man an keinem Projekt beteiligt, geht man also nur seiner jeweiligen Arbeit nach, ist das ein Gefühl wie in einem Autoscooter ohne Fahrtchip. Alles tost und kracht, nur man selbst kommt nicht aus den Löchern. Besitzt einer die Stirn zu fragen, um was für ein Projekt es sich denn da handelt, wird er unweigerlich auf zwei weitere Merkmale des Projektes stoßen. Der Projektteilnehmer reagiert auf diese Frage, sofern er nicht urplötzlich einen ganz lieben Bekannten begrüßen muss, indem er sich räuspert, Mund und Augen strafft und ein mimisches Parallelogramm entstehen lässt, das vor Wichtigkeit nur so strotzt. Und dann erläutert er diesen vagen Begriff durch ein schleierhaftes Kürzel, das seine Aktivitäten noch hermetischer vernebelt. Das ist ein Projekt von der Emil Logger. Aha. Damit hat der Dialog einen ganz kritischen Punkt erreicht. Holt sich unser Fragesteller jetzt wortlos eine zweite Fuhre Krautsalat oder hat er den Nerv? Er hat. Das musst du mir erläutern. Durch diese dreiste Bitte dehnt er einerseits das bei solchen Anlässen übliche Plauder-Ping-Pong bis an die Gesprächsgrenze und erfährt andererseits, dass sein Gegenüber eine befristete ABM-Stelle bei der Initiative melancholischer Lehramtskandidaten ohne gute Aussichten bekleidet. Das ist lobenswert, wie fast alle Projekte lobenswert sind, lässt aber die Dimension des Projektes schrumpfen wie ein Baiser unter fließendem Wasser. Wahrscheinlich bin ich auch nur neidisch, denn mit dieser Technik des semantischen Dopings hätte ich meiner Mutter damals nicht gnadenlos ins Gesicht sagen müssen, ich putze Treppen, um mir mein BAföG aufzubessern. Nein, heute könnte ich sie mit den Worten beruhigen, ich verdiene ganz gut in einem Umweltprojekt.
Your Bionic Beagle reporting direct from the land of creation, innovation and inspiration. Promoting a Reggae-matic demonstration live from Kingston, Jamaica. This is a Darbonic experience. Sounds called Black Echoes.
Als Kind, ich hatte nie Zutrauen zu Zähnen. Nie versetzten Kühe und Wiesen mich auch nur in milde Erregung. Nie freute ich mich auf Geburtstage, auf niemandes. Ferien habe ich weder gebraucht noch gemocht. Eigentlich waren sie mir eher ein rechter Greuel. Keinen Einwand hatte ich, vom Affen abzustammen. Auch mit Stanley Millers Versuchsanordnung war ich einverstanden. Mich schreckte nicht, dass in einer Methansuppe unter Blitzgabe Aminosäuren entstehen. Nie aber konnte ich finden, dass Mona Lisa lächle. Und wenn ich schon darüber nachdenke, Tuschen war mir scheußlich von Anbeginn, marklos und voll berechtigten Kleinmuts, aber unzulässigen Vertrauens, dass Kunst werde aus der Fließeigenschaft eines Newtonschen Fluids. Kaubergeschichten waren mir fad, sämtlich, fachten aber mittelbar meine Flausen an. War ich lieber doch mit allem anderen befasst als mit ihnen. Wohl habe ich gute Augen, kann aber heute noch in den Sternen keine Sternbilder erkennen. Der Nachthimmel ist mir ohne Sinn und Verstand. Vielmehr ist er, nun, Nicht hässlich, aber doch unsortiert und kunstlos. Und ich verstehe nicht, wie der tickt, der sich aus dem Meer kaumiger Punkte unnachvollziehbare Bilder zusammenbehauptet. Mache mich anheischig, eine beliebige Zahl Sterne in beliebiger Konstellation zum durchschnittlichen Bären zu erklären, ohne Gewähr, das die nächste Nacht identisch reproduzieren zu können. Märchen? Weiß ich nicht. Bekam wohl nicht das Beste vorgesetzt. Abstoßend waren mir immer die fasrigen Federzeichnungen, bieder und lieblos, Turbane und Tiere, als hätten Adenauer und Hesse sie im gemeinsamen Rosenrausch skizziert. Tierdokumentationen im Fernsehen fand ich ätzend. Das allerdings hat sich geändert. Wie ein interessierter Ochs stehe ich heute davor. Sind nun etwa Kraken zu beneiden oder zu bedauern, dass sie ihr bisschen Leben mit Angst haben und der Suche nach Versteck, Fressen und Fortpflanzung zubringen müssen? Aber Friedrich Ebert, da ist es wieder eindeutig. Der war mir schon früher ein böser, ekliger Name und ist es mir geblieben. Straßen, die nach ihm heißen, mied und meide ich unnachgiebig. Christus müdete mich stets maßlos, maßlos. Immer ließ mich das Christentum gähnen und hielt ich's für von Grund auf unschlüssig und ästhetisch belanglos. Wie Kuh auf Wiese, wie Kartoffel auf Teller. Der Pilz Langeweile war da aus der Peripherie des Imperiums gewuchert gekommen und fruchtfliegengleich hatten geifernde Missionare die Welt mit Sporen belästigt und überall keimte rechte und unrechte Lehre und todbringender Pöbel und dann auch ein gruseliger Papst und mit dem, sehr praktisch, gab's dann nur noch rechte Lehre. Drohen, segnen, befehlen wie uncharmant und lächerlich. Ich bin begrenzt genug, ich habe für weitere Grenzen keinen Bedarf. Und wer sie mir einziehen will, sollte besser greifbarer sein als ein Sternbild. Zwar bin ich einer Idee von Ewigkeit zugetan, aber wäre sie nichts als eine sentimentale Schalheit, ich nehme Abstand. Wenn in syrischer Wüste ein Mosaik Jünger Thomas mit Engeln ausgegraben wird und das kunsthistorisch ein Ereignis ist, weil der Sand jener Gegend noch nie einen Thomas mit Engeln freigegeben hat, wende ich mich seufzend ab. Über die hinfällige Fibula in Dalmatien freue ich mich mehr. Im Kern komisch, brutal und monoton, dieses Drei. Das Monotone aber ist das Größte unter ihnen. So ist mir das Christentum erträglich nur, wo es übers Maß komisch ist oder brutal. Tibet und die baltischen Republiken finde ich erbärmlich. Tibet aber erbärmlicher als die baltischen Republiken. Ach, Neubewertung. Eigentlich gefallen mir die baltischen Republiken sogar, wenn sie nur etwas weniger unbedingt sein wollen würden. Balten gefallen mir auf jeden Fall, Tibeter aber nicht und besonders der Lama. Tibet selbst aber ist mir so egal wie Nepal oder Bhutan. Durchgehend unglücklich ist meine Leidenschaft und Unbegabung für Kernphysik, Klavier und Mathematik. Nie verstand ich, dass es Dirigenten geben müsse. Meine Meinung, in der Partitur steht, wie es klingen soll und die Musiker können es spielen oder sie können es nicht. Stets aber flößten mir die Respekt ein, denen ein Akkord vor die Füße geworfen wird und die dem auf den Kopf zusagen, du bist Cis-Moll, wenn's Cis-Moll ist. Auch die Vielfalt staatlicher Abgaben und all die packenden Geschichten um Brutto und Netto verstand ich schon als Kind nicht. Und auch das ist so geblieben. Ich glaube, sich in den Steuerspielarten zurechtzufinden, überhaupt zurechtfinden zu wollen, muss man so gestrickt sein wie die, die Sternbilder erkennen. Aber schon eines von beiden sich auszudenken, scheint mir kriminell. Zwar las ich von jeher viel, aber Weinkarten, die nicht. Die verstehe ich so wenig wie Steuern. Zinsrechnung konnte ich, Zinsen nicht. Genau wie das Lottospiel. Da verstand ich das Prinzip. Dann aber kam die Superzahl.
Killer.
Es gibt viele Möglichkeiten, einem Händedruck auszuweichen. Das Wie hängt davon ab, mit welcher Vehemenz sich der Grüßwillige nähert. Streckt er die Hand schon von weitem aus? Textet er sein Vorhaben hörbar Dritten gegenüber an? Ich muss mal rasch XY die Hand schütteln. Ist er gar stadtweit als notorischer Händeschüttler bekannt? Als unhöflich gilt, die Arme trotzig vor der Brust zu verschränken. Verbreitet ist die Schutzvariante: Ich habe nasse, schmutzige Hände. Leider nutzt der haptisch veranlagte Grüßer diese Warnung oft dafür, sein Nichtvorhandensein von Ekel unter Beweis zu stellen. Er schüttelt trotzdem und ruft gönnerhaft: Aber das macht doch nichts. Etwas wirkungsvoller ist die Begrüßungsformel: Bin total erkältet. Begleitet von einem raschen Wegziehen oder auf den Rücken legen der potenziellen Grüßhand. Nur besonders aufdringliche Zeitgenossen zeigen, wie furchtlos sie selbst Bazillen und Willen gegenüberstehen und schütteln trotzdem oder erst recht. Angetäuschtes Winken sowie ein hingeworfenes Nachher und ich muss erst noch schnell schieben diese Angelegenheit leider nur auf. Trifft man den so Vertrösteten wenig später wieder, dann sagt der Todsicher mit demonstrativ hingestreckter Hand: Jetzt erstmal richtig guten Tag. Ein reiner Akt der Verzweiflung ist es, sich mit einem endogenen Ekzem, Hepatitis A oder AIDS rauszureden. Das hieße, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Außerdem führt das erfahrungsgemäß zu kompletter gesellschaftlicher Isolation, einem zwar reizvollen, aber der Karriere einer Geschäftsfrau eher abträglichen Zustand. Räumlichen Schutz bietet es, spontan eine Mauer aufzubauen. So kann man etwa einen sperrigen Gegenstand, Schuhkarton, Papierkorb, Blumentopf in die Hand nehmen. Leider gibt es immer Hardliner, die einen durch unbeirrtes Hinstrecken des Grüßarms zwingen, besagten Gegenstand wieder abzulegen. Ein geschickter Winkelzug ist das als besonders herzlich geltende seitliche Klopfen beider Oberarme des Grüßwilligen. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zum einen beugt man dem hochinfektiösen Händedruck vor, zum anderen kann man die Ellenbogen fest zusammendrücken, um es nicht zum Äußersten kommen zu lassen, zur Umarmung, dem Super-GAU für uns Sozialphobiker. Wer hat diesen Satz nicht schon gehört und lebenlang in seine Albträume genommen? Lass dich erstmal richtig knuddeln, du.
Beachtenswert, weil vielleicht doch mal irgendwann eine zu große Zumutung, die man sich nicht mehr bieten lassen will, Anstand hin, brav sein Herr, scheint mir also mal die andere Seite, der Überbau, wie das früher hieß. Dass die ehemaligen Hauptzuständigen für die Predigt von Puddingbecher auswaschen inzwischen auch der alten sozialen Frage von Arm und Reich, dabei sein versus ausgeschlossen sein, zunehmend engagierter zu Leibe rücken, und zwar ganz nach der alten Losung der neuen sozialen Bewegungen: global denken, lokal handeln. In Freiburg zum Beispiel ist der Oberbürgermeister ein Grüner. Viel ökologischer, nachhaltiger und so fort geht es wahrscheinlich nicht in vielen deutschen Kommunen zu. Das ist nicht nur Schule, das ist Waldorfschule, und weiß der Henker, die passen auf ihren Schulhof auf. Vielleicht glaubt das mal wieder keiner, aber es ist zum Beispiel seit einiger Zeit verboten, in Freiburgs öffentlichen Verkehrsmitteln mit Getränken zu hantieren. Wirklich wahr. Ich sitze da und plötzlich kommt so ein verhinderter Henkersknecht und weist mich unter Androhung eines saftigen Bußgeldes an, die Wasserflasche zu schließen. Die Wasserflasche. Nicht die Klebstofftube oder den Reizgaskanister, nein, die lebensgefährliche Wasserflasche. Und der Wagenführer sagt den Scheiß, was für ihn genauso demütigend ist wie für die Leute, die mit seiner Kutsche fahren, auch noch alle 10 Minuten durch. Wir möchten Sie darauf hinweisen und so weiter. Anschnallen kommt als nächstes, dann beten. An Wochenenden greift, wenn die ordnungspolitischen Irren ihren Willen kriegen, ein Alkoholverbot für die Innenstadt. Und jetzt schon setzen sich Leute an einen, wie es heißt, runden Tisch. Schon die Sprache weckt das kalte Kotzen, wenn man noch nicht restlos sediert ist. Aber bitte. Da hocken dann die Parteien, da hockt die Kirche, da hockt der Bürgerverein und auch die Polizei. Und da geht es dann darum, Trinker, Obdachlose und Drogendealer aus den Parks und von den Wiesen zu verjagen. Denn, sagt eine SPD-Stadträtin, die Beschwerden nehmen zu. Viele sagen, man könne nicht mehr über den Platz gehen, ohne blöd angemacht zu werden. Das subjektive Sicherheitsempfinden sei gestört. Das subjektive Sicherheitsempfinden. Also stellen wir uns nicht naiv. Ich finde das auch nicht schön, wenn mir jemand auf der Wiese Blödmache verkaufen will, mir auf die Schuhe kotzt oder im Vollrausch ein paar vor die Fresse androht. Das Leben, das die Menschen, die da wie Müll aus der Innenstadt gepumpt werden sollen und dann auch aus den Randzonen, weil in der Vorstadt geht's ja auch nicht, also wohin eigentlich am Ende mit ihnen, das ist kein Leben, wie ich es leben will. Aber woran dieser grüne Oberbürgermeister, woran diese Holzköpfe an ihren runden Tischen zu allerletzt denken wollen, ist wahrscheinlich, dass es Leute gibt, die selbst so ein in wenigen Fällen stumpfes, gefährdetes, übrigens auch vergleichsweise kurzes Leben dem pünktlichen Erscheinen zum Dienst, zur Lohnarbeit oder der Schule einfach vorziehen. Nicht mal aus satanischem Stolz, so aller ich werd nicht dienen, sondern weil sie es einfach nicht packen. Weil es sie so alle macht, wie das der ätzendste Schnaps nicht fertig bringt. Und das soll nicht sein. Das soll sich keiner erlauben. Die 50%, die keinen Herrn mehr finden oder auch keinen suchen, sollen nicht diejenigen in Versuchung führen oder erschrecken oder provozieren, die noch brav weitermachen, obwohl die Vorteile der Bravheit mit jedem Jahr weiter dahinschwinden. Rentensicherheit, dass ich nicht kichere. Gesundheitssystem, da fängt man das Husten an. Und die Löhne und Gehälter selbst werden ja auch real dauernd gekürzt. Erst per Euro-Halbierung, dann per Inflation. Und das schöne eigene Auto und der dazugehörige Sprit, du lieber Himmel. Also, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Leute sich, wenn sie ihre Arbeitsverträge oder Kontoauszüge oder die Vorhaben der Regierung und runden Tische sowie der größeren Arbeitgeber so anschauen, noch nicht in nackte Panik aufgelöst hat, liegt wahrscheinlich daran, dass sie Unheil nur noch begreifen, wenn es vor ihnen im Park steht, streng riecht und mit den Armen fuchtelt oder sie in der U-Bahn zusammenschlägt. Lokal wird deshalb gehandelt, von Herrn Koch und diesem grünen Typen in Freiburg. Und wenn man ein bisschen global denkt, sieht man auch, dass die Großwetterlage dem in allen relativen Punkten entspricht. Arbeitsteilung und die aus ihr entspringenden Hierarchien haben sich über Tausende fortentwickelt, weil sie evidente Vorteile vor jeder anderen Art der kollektiven Weltbewirtschaftung bieten. Vom Instinkt geleiteten Rudel aufwärts. Erst die Arbeitsteilung, nicht das abstrakte menschliche Denkvermögen allein, das uns von den Affen erhebt, schafft die Möglichkeit der Vorsorge, der Überwindung und Abwehr von Mangel und Katastrophen, der Emanzipation von den Nötigungen der verhagelten Ernte, Dürre, Eiszeit, des Schädlingsbefalls und der Defekte einzelner Menschen selbst. Dass der Kapitalismus die erste Wirtschaftsweise wurde, die sich auf der ganzen bewohnten Erde ausbreiten konnte, kommt auch daher, dass er die Vorteile der Arbeitsteilung mit denen der freien Konkurrenz zu einer jahrhundertlang praktisch unschlagbaren Verbindung amalgiert hat. Jetzt aber werden beide aneinander und an ihren Folgen zu Schaden kommen. Was Naturkatastrophen und Mangel bändigen half, bringt diese Geißel auf höherem Niveau zurück und verleiht ihnen eine Vernichtungskraft, die sie in freier Wildbahn gar nicht hätten. Wo der Tsunami einen Küstenstreifen überspült, an dem man im Interesse der Hotelindustrie und der Forstwirtschaft alle Bäume abgeholzt hat, die den Schaden hätten dämpfen können, wird verheerend sichtbar, dass die zweite Natur nicht nur die Gefahren der ersten von den Menschen abwenden, sondern sie eben auch gewaltig verschärfen kann. Was ich selber noch vorzuschlagen hätte, wenn gegen dieses Übel, wie ich fest glaube, keine Moral hilft und kein Appell, wäre Folgendes. Wir sehen da also, wie alle möglichen Dinge von denen, die sowieso das Sagen haben, aus Gründen des subjektiven Sicherheitsempfindens abgeschafft werden. Das Rauchen in der Kneipe, das Wassertrinken in den Straßenbahnen, das unbehelligte Überqueren gewisser Grenzen und sogar die blöde Lohnarbeit. Und das wird alles auf die übelstmögliche Art abgeschafft, sodass die Freiheit und die Wohlfahrt ständig abnehmen, wenn also das ganze Zeug bald nicht mehr da ist. An das sich die Älteren unter uns noch erinnern können, könnte man sich überlegen, sind dann eigentlich noch Sachen übrig, die uns dermaßen stören, dass man sie wirklich langsam abschaffen sollte? Und wäre es nicht mal zur Abwechslung recht schön, wenn das Abschaffen von denen besorgt würde, die nichts zu erben haben und, wie das pathetische alte Wörtchen sagt, auch nichts zu verlieren als ihre Ketten und Lohnsteuerkarten und Zeitverträge und abgelegten Rechnungen an freien Großkunden und Berechtigungsdokumente für den Almosenempfang und Schulzeugnisse und Bachelordiplome und fälschungssichere Personalausweise und Kirchensteuerbescheide und den ganzen Mist? Man wird ja nochmal fragen dürfen, Herr Wachtmeister. Dankeschön.
Dread at the control, international control and throughout the world, universal field marshal on a partial who played the boy selection without objection.
Für die Texte bedanken wir uns bei Else Buscheuer, Rainer Brandenburg, Dietmar Dart, Germa Grimsen. Für die Musikzusammenstellung bedanken wir uns bei Thomas vom Kammerflimmern-Kollektiv.
doctor. Don't leave it too late. You better do it now. There's a devil at your gate. The northern breeze is blowing. I'm gonna pick up pace.
Thank you. Grüßen, eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net, www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.